NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Miron Tenenberg begrüßt Sie heute am Mikrofon. Heute löst Alina Treiger im liberalen israelitischen Tempelverband zu Hamburg Rabbiner Edward von Wohlen ab. Doch die 45-jährige Alina Treiger übernimmt nicht nur das Rabbinatsamt, sondern sie wird auch als Kantorin in die Gemeinde eingeführt. Quasi in einem Doppelamt. Das gab es so auch noch nicht. Aber Alina Treiger ist es gewohnt, als erste bedeutende Wege zu bestreiten. Im Oktober wurde sie als erste Frau in Deutschland Landesrabbinerin, in dem Fall in der liberalen jüdischen Gemeinde in Hamburg. Sie ist aber auch die erste Frau in Deutschland nach der Shoah, die als Rabbinerin ordiniert wurde. Neues zu wagen und anzufangen, das ist der gebürtigen Ukrainerin vertraut. Mit dem neuen Amt steht auch bald ein Umzug an und ich begrüße Sie, Frau Treiger, in Oldenburg, wo Sie 14 Jahre lang als Rabbinerin gewirkt haben. Wie leicht fallen Ihnen denn, neue Abschnitte im Leben aufzuschlagen und alte zu beenden?
Ich habe in meinem Leben wirklich vieles gewagt und oft auch nicht zu lange darüber nachgedacht. Ich habe mir gesagt, ja gut, das probiere ich aus. Aber ich würde das so vergleichen. Tora ist mit einem Feuer geschrieben und als Amt des Rabbiners ist es wie ein ständig brennendes Feuer, das nicht erlöscht. Ja, man muss immer bei der Sache sein und auch wenn es schwierig ist, man muss für seine Aufgabe brennen. Und manchmal ist es einfach nicht einfache Aufgaben. Und Gesang und Kantorat, der Chasanut, würde ich mit einem klaren Quellenwasser vergleichen. Das ist etwas, was sprudelt und was fließt und was ja sehr inspirierend ist. Und diese beide Seiten sind, glaube ich, in mir drin. Und ich, ja, da wo es zu viel Anspannung ist im Rabbinat, das gleiche ich dann auch für mich persönlich aus mit Musik und einer Art lebendes, improvisiertes musikalischen Gebets. Und dadurch sind diese beiden Seiten in mir ausgeglichen und das versuche ich auch dann in die Gemeinde reinzubringen.
Sie haben als 21-jährige Frau die erste liberale Gemeinde in der Stadt Poltawa gegründet. Zur Info, Poltawa liegt in der Zentralukraine und ist mit 300.000 Einwohnern etwa so groß wie Aachen, Augsburg oder Mönchengladbach. Wie ist man Ihnen denn in dem jungen Alter mit so einem kühnen Vorhaben begegnet?
Ich denke, das war einerseits immer eine Entscheidung für Menschen, andererseits Unterstützung Gottes. Ich bin nach dem Studium in Institute of Progressive Judaism in Moskau, bin ich zurück in meine Stadt Poltawa gegangen, um dort jüdisches Leben aufzubauen. Allein aus dem Grund, dass zu dem Zeitpunkt mein Vater sehr krank war und eigentlich wurde ich nach Lviv geschickt, um dort mein Praktikum zu absolvieren. Also ich war zu der Zeit bei der Institute of Progressive Judaism, habe ich eine Ausbildung zur Gemeindearbeiterin absolviert, ja, und sollte nach Lviv gehen. Allerdings habe ich dann gesagt, es tut mir leid, ich habe einen kranken Vater und ich möchte bei ihm sein, ich möchte ihn unterstützen. Ich werde mein Praktikum absolvieren, ich werde dafür eine jüdische Gemeinde gründen, meine Mutterstadt in Poltawa. Und ich gehe nicht dahin, wo ihr mich schickt, sondern ich gehe gezielt zurück nach Hause und möchte eben für meine Stadt etwas Gutes tun und auch in die Nähe meines Vaters sein, der lange Jahre gelähmt war. Ja, das war die Entscheidung, die mir persönlich am Herzen lag. Und von dort aus haben alle weitere Schritte sich ergeben. Es ist eine wunderbare jüdische Gemeinde entstanden, die bis heute aktiv ist und besonders in der Zeit von Krieg sehr vielen jüdischen Menschen Halt bietet und auch viele Flüchtlinge aus der Region unterstützen und bewirtet. So bin ich sehr stolz, dass ich sozusagen im Ursprung in dieser Gemeinde stehe, die aber wunderbare Entwicklung auch selbst geleistet hat. Und mein Weg war dann irgendwann weiterzugehen. Erstmal ging ich zurück nach Moskau zum Institute of Progressive Judaism und sie haben mich weiter zum Rabbinatstudium empfohlen. Und auch da habe ich gesagt, gut, ich probiere es aus, warum nicht? Also es war kein gezielter Gang zum Rabbinat, sondern wirklich, es hat sich so ergeben und ich habe gesagt, gut, ja, wenn die anderen meinen, dass ich dafür Zeug habe, warum nicht? Dann werde ich das tun und es wird sich zeigen, ob ich das kann oder nicht.
War Ihnen eigentlich klar, dass Sie direkt im Mittelpunkt stehen würden?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach meinen Weg gegangen und es hat sich so ergeben, dass ich dann einziges Mädchen in der Gruppe war. Also ja, es war einfach die natürliche Entwicklung und auch die Tatsache, dass ich ja aus der Ukraine stamme und eine Repräsentantin der jüdischen Migration in Deutschland bin. Ja, das hat sich so alles ergeben, dass einfach ja, durch Schicksal und Fügung der Geschichte bin ich die Erste geworden. So wollte das Schicksal und Gott, hatte er mir diese Ehre erwiesen, aber auch Herausforderung, denn ja, es liegt viel Verantwortung auf die Schultern und man tritt in große Spuren hinein, die man dann ja, mit Würde ausfüllen muss und soll. Und ja, und das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Und jetzt nehmen Sie zwei Ämter an im israelitischen Tempelverband zu Hamburg. Ist das dann noch eine schwerere Last für Sie?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch irgendwo das Recht zu singen als Rabbinerin erkämpft. Also ein bisschen war das auch im Hintergrund, denn vorher wurde ich immer darauf hingewiesen, dass ich mich auf Rabbinat konzentrieren muss und nicht unbedingt singe. Ja, und deswegen habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Es ist eine Gabe Gottes und ich möchte das auch zum Vorschein bringen, von mir persönlich, aber auch ja, etwas geben und weitergeben. Meine Kenntnisse und meine Gespür für die jüdische Musik, die auch sehr ja, besonders ist und ich kann sehr gut aschkenasische Musik wiedergeben mit ihrem Besonderheit der Improvisation, der Chazanut Haregesh, des Gesangs nach dem Gefühl. Und ja, das ist auch eine Tradition, eine musikalische Tradition, die sollte man auch kennen und weitergeben.
Auch der Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, Juri Kadnikow, hat mir kürzlich verraten, als ich ihn getroffen habe, dass Sie sich aus alten Zeiten kennen und dass es schon immer Ihr Wunsch gewesen ist, Kantopen zu werden. Sie haben auch Musik studiert, richtig?
Ja, also er hat definitiv recht. Mein Herzenswunsch war immer, Kantorin zu werden. Und in der Tat, in der Zeit, als ich angefangen habe und man mir Rabbinat vorgeschlagen hat, habe ich damals nachgefragt, ob es auch Kantorenstudium gibt. Aber damals gab es noch kein Kantorenstudium, weder in England noch in Deutschland. Und so hat mir man damals geantwortet, dass wir ja, die liberale Bewegung, weltliche Bewegung, primär Rabbiner brauchen und keine Kantoren. Was dann mit der Zeit sich zum Glück geändert hat, denn man auch braucht auch Musiker und Kantoren, die musikalische Tradition weitergeben. Also in dem Sinne bin ich in Rabbinat gegangen, weil es ja mein erster Wunsch nicht erfüllbar war.
Welche Herausforderungen stellen Sie sich in den beiden Ämtern?
Die größte Herausforderung ist die Zeit. Weil auch wenn man zwei Qualifikationen hat, hat man nur 24 Stunden am Tag und man hat nur 100% Stelle. Also ich bekomme nicht Doppelgehalt und ich erfülle nur einen Abend, ja, der in sich einfach diese zwei Fähigkeiten beinhaltet. Das heißt, ich muss mich schon auf meine primäre Aufgaben konzentrieren. Dazu gehört Unterricht, Bar Mitzwa und Gejur und Wochenabschnitt, Studium und alle Themen, die sonst ja, gewünscht werden. Auch gibt es Wunsch, aber in der Gemeinde Tora-Lesung zu lernen. Es gibt Menschen, die bereit sind, Tora-Lesung zu erlernen oder etwas mehr im Gottesdienst teilnehmen möchten. Also da bin ich in der ersten Linie als Lehrerin gefragt. Natürlich im Gottesdienstgestaltung, da habe ich ein bisschen mehr Freiheit. Aber erstmal muss ich meine Drascha vorbereiten. Das ist auch die Priorität. Und danach habe ich erst die Zeit, mich mit musikalischer Gestaltung zu beschäftigen. Also wenn ich das mit meinen Kollegen vergleiche, die einfach nur Rabbiner sind oder nur Kantoren, sie haben nicht Qual der Wahl. Und ich versuche alles zu schaffen, also zum Glück irgendwie musikalisch kann ich das gut und schnell umgestalten. Ja, aber tatsächlich ist das schon eine Herausforderung, alles zu schaffen.
Sagen Sie, aber die Bündelung von diesen zwei Ämtern in Ihnen scheint eigentlich eine Win-Win-Situation für alle zu sein.
Ich hoffe es, ja. Auf jeden Fall in einer Gemeinde, wo es keinen extra Posten gibt für Kantoren, ist das natürlich vom Vorteil, wenn der Rabbin auch singen kann. Und in dieser Gemeinde bin ich genau richtig. Also ich fühle mich richtig. Ja.
Die Gemeinde Israelitischer Tempelverband zu Hamburg möchte durch die Namensgebung eine historische Nähe zum neuen israelitischen Tempelverein in Hamburg herstellen, der 1817 gegründet wurde. Manche bestreiten diese Nähe. Wie sehen Sie das?
Ich denke, wenn man darüber streitet, wer wessen Nachfolger ist, ist das nicht zielführend. Und vielleicht in manchen Gemeinden gibt es ja Nachkommen von ursprünglichen jüdischen Bevölkerung, aber auch das ist sehr seltener Fall. Also in dem Sinne, wir können natürlich nicht behaupten, dass wir direkte Nachkommen der Ursprungsgemeinden sind. Nichtsdestotrotz, alle Menschen, die jetzt am Ort leben und die Tradition dieser Gemeinde wieder aufnehmen, sie sind jetzt die aktuelle Gemeinde am Ort. Aber für mich ist das nicht die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollen, sondern ja, wir sollen glücklich sein, dass das jüdische Leben weitergeht und es gibt eine orthodoxe Gemeinde, es gibt uns als liberale Gemeinde, es gibt noch eine liberale Gruppe. Leider hat sich die liberale Gemeinde etwas gespalten, was ich auch mit Traurigkeit beobachte. Also wir sollten viel mehr darauf arbeiten, einander Anerkennung zu gewähren und gut übereinander zu sprechen, nicht irgendwelche Titel und, sagen wir auch, territoriale Ansprüche erkämpfen, sondern eher ins Gespräch kommen, schauen, wie wir weiterhin uns entwickeln können.
Das war Alina Treiger. Sie übernimmt heute die Ämter als Rabbinerin und als Chasanit im Israelitischen Tempelverband zu Hamburg. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Abschließend habe ich aber noch eine Frage. Bei uns können sich alle GästInnen einen Song mit jüdischem Bezug auswählen.
Ich habe mich für einen modernen israelischen Sänger entschieden. Das ist Hanan Ben Ari. Und ich habe ihn deswegen ausgewählt, weil ich habe seine Musik letzte Zeit mit Freunden gehört, auch zu den Zeiten, wo es schwierig ging. Und ich habe viele neue Freunde gewonnen aus den Flüchtlingen aus der Ukraine. Und wir haben irgendwie viele gemeinsame Abende verbracht und ich habe mich tatsächlich für Shvure Lev entschieden. Und wenn man gebrochenes Herzes ist, hoffen wir auf Gott. Und er verwendet in diesem Lied viele Ausdrücke aus dem Gebet. Der Ewige, er gibt uns das Leben und er nimmt es wieder. Und wer garantiert uns, dass wir am Ende der Tage, am Ende unseres Lebens nicht zusammenbrechen? Und so in diese Richtung geht dieses Lied. Und ja, dieses Lied hat mich in diesen letzten Jahren sehr inspiriert.
Mi odea kolke. מי רופא לי שבורי לב יוצר אור החושך עושה שלום ומלחמה מי יושב על כיסא דין מתכסה ברחמים מוכן וסולח מביט ויודע ומי ירפא ליבי אל מי אני מתגעגע כמו ים שאין חוף
Hanan Ben Ari mit Shvurei Lev. Der 36-jährige Ben Ari ist einer der wenigen religiösen Sänger Israels, der im israelischen säkularen Musikbusiness Fuß gefasst hat. Und nun die aktuellen Meldungen.
Die israelische Regierung, die Nichtregierungsorganisation NGO Monitor und der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG haben den Bericht von Amnesty International zum aktuellen Krieg im Gazastreifen scharf kritisiert. Es sei legitim anzuerkennen, dass auch die palästinensische Zivilbevölkerung Leid erlebt. Israel sei aber nicht einseitig für die gesamte Situation verantwortlich, erklärte SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner. Die Hamas trage die Hauptverantwortung für das Leid der Menschen auf beiden Seiten. Ein Bericht Amnestys zu den Kriegsverbrechen der Hamas am 7. Oktober fehle. Der vorgelegte Bericht fuße insgesamt auf einer dünnen Beweislage. Amnesty war in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zu dem Schluss gekommen, dass Israel durch seine Handlungen und Unterlassungen einen Völkermord an der Bevölkerung im Gazastreifen begangen habe und weiterhin begehe. Die Menschenrechtsorganisation stützt ihre Erkenntnisse unter anderem auf Gespräche mit palästinensischen Betroffenen, Zeugen und medizinischem Personal. Auch Satellitenaufnahmen, Aussagen von hochrangigen Vertretern der israelischen Regierung und des Militärs sowie von offiziellen Institutionen seien ausgewertet worden. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Berlin distanziert sich von der Festrede zu ihrem 75. Jubiläum, die die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan vergangenen Sonntag gehalten hat. Leider habe sich Frau Schwan entgegen den Erwartungen nicht nur auf das Jubiläum konzentriert, sondern ihre Rede in unangemessener Form auch auf die aktuelle politische Lage in Israel fokussiert. Dabei habe sie sich sehr kritisch zum Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Hamas geäußert, was bei vielen Gästen großes Unbehagen und Entsetzen ausgelöst habe, heißt es in einer Stellungnahme. Schwan selbst erklärte, sie habe sich an die zuvor getroffenen Vereinbarungen gehalten. Das Thema der Rede, Verständigung in herausfordernden Zeiten, sei einvernehmlich vereinbart worden. Nach der Veranstaltung seien viele Zuhörer auf sie zugekommen und hätten sie gebeten, weiterhin ihre Position vorzutragen. Als Zeichen gegen Antisemitismus und als Signal an jüdische Sportlerinnen und Sportler entsteht im Bundestag ein Maccabi-Fanclub. Hintergrund sind antisemitische Zwischenfälle, unter anderem bei einem Europa-League-Spiel von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam. Zur Auftaktveranstaltung im Bundestag kamen nach Angaben der Organisatoren mehr als ein Dutzend Abgeordnete, darunter die Initiatoren Thorsten Lieb von der FDP, der grünen Politiker Omid Nuripur, Stefan Mayer von der CSU und der Sozialdemokrat Mahmoud Özdemir. Auch Präsidiumsmitglieder des jüdischen Sportverbands Maccabi Deutschland waren vor Ort. Die tatsächliche Vereinsgründung ist für das kommende Jahr geplant. Der Film »Ich bin« Margot Friedländer hat den Dreisat-Publikumspreis gewonnen. Das ZDF-Dokudrama schildert die bewegende Lebensgeschichte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, die am 5. November dieses Jahres 103 Jahre alt wurde. Das Autorenteam Hanna und Raimond Lai hatten sie in vielen Stunden zu ihrem Überlebenskampf befragt und beeindruckende Aussagen gesammelt, die im Film die Inszenierung umrahmen. Das Dokudrama setzte sich gegen 8 weitere Fernsehfilme durch. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt hören Sie Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln mit Gedanken zur aktuellen Parasha Vayetzeh, also dem aktuellen Torah-Abschnitt.
Jakobs berühmter Traum von der Himmelsleiter hat nichts mit Idylle zu tun. Gerade war Jakob geflohen, hatte sein Elternhaus verlassen müssen, weil sein Bruder drohte, ihn zu töten. In dieser Situation, auf dem Weg ins Exil in einem unbekannten Land, bereitet er sich ein Nachtlager, mit nichts als einem Stein unter dem Kopf. Er schläft ein und träumt. Und siehe, eine Leiter war gestellt auf die Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und oberhalb der Leiter steht Gott und spricht mit Jakob und sichert ihm Schutz auf allen seinen Wegen zu. Wer oder was sind die Engel, die da hoch und niedersteigen? Welche Funktion haben sie? Und kann man wirklich Gott sehen, oberhalb der Leiter stehend? Das Traumbild von der Himmelsleiter ist eine Metapher, ein bildlicher Ausdruck der Sehnsucht eines Menschen nach Beistand in einem Moment, da er höchst schutzbedürftig ist. Gerade hat Jakob alles verloren. Seine Familie, sein Zuhause, seine Heimat. Er ist allein und was vor ihm liegt, ist völlig ungewiss. Der Stein als sein Kopfkissen verdeutlicht, dass er nichts Weiches, Warmes, Tröstendes hat, auf das er sich betten kann. Der harten Realität, seinen Ängsten und Sorgen kann er auch nachts nicht entfliehen. Und da träumt er von der Gegenwart Gottes. Das Bild von Gott oberhalb der Leiter verheißt ihm, dass göttlicher Schutz und Segen niemals von Jakob und seinen Nachkommen, dem Volk Israel, weichen wird. Doch als er aufwacht, befindet er sich nicht im Garten Eden, sondern noch immer an diesem steinigen Ort. Aus diesen Steinen, die als seine Ängste verstanden werden können, macht Jakob eine Säule und salbt sie mit Öl. Das heißt, er wirft diese schwierigen Erinnerungen nicht einfach weg, sondern macht sie zum Grundstein eines künftigen Gotteshauses, also eines Ortes, wo Gott zu erfahren ist. Als Jakob seinen Traum bedenkt, sagt er: »Wirklich, der Ewige ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Hier ist das Tor des Himmels.« Sein Namensvetter, der chassidische Rabbiner Jakob Leiner aus Izbica, sagte dazu: »Das Tor des Himmels ist der Ort, wo Himmel und Erde sich vereinigen. Die Himmel beugen sich zur Erde herab und die Erde erhebt sich zum Himmel. Diese Himmelsleiter ist ein Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Und die auf- und absteigenden Engel sind ein Bild für diese Kommunikation. Man könnte die nach oben steigenden Engel als die Gebete eines Menschen verstehen, während die herabsteigenden Engel die rettende Antwort auf sein Flehen repräsentieren. Engel haben in der Bibel oft menschliche Gestalt. Sie sind von Gott gesandt, aber erscheinen uns wie ein menschliches Gegenüber. Vielleicht sind wir zu sehr auf die Klischees von weißen Gestalten mit Flügeln fixiert, dass wir die Gesandten Gottes, die in unserem Leben auftauchen, nicht als Engel wahrnehmen können? Gottes Botschaften an uns sind nicht immer von dramatischen Ereignissen wie Donner, Blitz, Erdbeben begleitet. Die Kommunikation findet eher leise statt. Von unserer Seite aus im Versuch, mit Gebeten zu Gott vorzudringen und von Gott aus in der Entsendung von Engeln in Menschengestalt, die uns oft in unerwarteter Weise zur Seite stehen. Es kommt darauf an, dass wir unsere Augen und unsere Seele öffnen, um die Gegenwart der Engel wahrzunehmen. Wir müssen unsere eigene Himmelsleiter aufstellen, unseren Radar darauf ausrichten. Und vielleicht werden auch wir einmal zu Engeln für andere Menschen? Shabbat Shalom.
Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln mit ihrer Auslegung über Hoffnung und Gottesglaube. Zum Schluss gehen wir noch einmal zu Rabbinerin und Kantorin Alina Treiger zurück, mit der ich heute gesprochen habe. Sie hören Sie jetzt in Begleitung ihres interreligiösen Chors mit Hinematov, einer Hymne, die meist zu Festessen wie dem am Schabbat gesungen wird.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.